wahnsinnig gewordenen Welt
sind wir die vernünftigste Alternative. Radio Frei.
Guten Tag und herzlich willkommen zum Raumfahrtjournal mit der 11. Ausgabe im Jahr 2025. Mein Name ist Detlef Höhner und das sind die Themen in der Übersicht für die folgende Stunde. Die Menschheit hat mit Beginn des Raumfahrtzeitalters 1957 mehr über unser Sonnensystem erfahren als in der gesamten davorliegenden Menschheitsgeschichte. Eine ganze Armada von diesen Raumsonden durchstreifen unser Sonnensystem, sind am Mars und auf dem Weg zum Jupiter und Merkur bis hin zu unserem Zentralgestirn. Welche Missionen geplant sind mit DLR-Beteiligung, das frage ich an Ulrich Köhler vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Institut für Weltraumforschung Berlin. Des Weiteren schauen wir zur Internationalen Raumstation, wo noch die 73. Besatzung auf der Station arbeitet, in Form von 7 Menschen. Und 3 weitere Personen sind hinzugekommen mit dem Raumschiff Soyuz MS-28. Das Ganze bespreche ich mit dem Herrn Fellenberg von den Essener Raumfahrtinformationen. Einen weiteren Schwerpunkt bilden die Aktivitäten auf der chinesischen Raumstation. Was es da an Neuigkeiten gibt, nämlich unter anderem auch neue Raumschiffe sind gestartet worden, soll ein weiteres Thema sein. Zum Schluss gibt es einen Überblick im astronautischen Tagebuch mit der Ausgabe Oktober 2025. Darin stellen wir alle Raumfahrtmissionen vor, die im Oktober 2025 ins All gelangt sind. Ich bitte nun die Hörerinnen und Hörer, sich zurückzulehnen, zu entspannen. Unsere Reise ins All beginnt. In 1962 kam der sowjetische Spielfilm Planet der Stürme. Im Hintergrund hören wir Originaltöne in die Lichtspielhäuser der DDR. Darin werden die Abenteuer von 2 Raumschiffbesatzungen, die auf der Venus ihre Abenteuer bestanden, erzählt. Die Welt der Venusoberfläche wurde in eine Zeit verlegt, die in der Erdgeschichte so in etwa der Urzeit entsprach, wo die Dinosaurier herumliefen. Das war unter anderem von vielen Wissenschaftlern der damalige Wissensstand über unseren Nachbarplaneten, der ja auch die Bezeichnung die Schwester der Erde erhielt. Raumsonden ab den 1962er Jahren, wie Mariner 2 oder die sowjetische Venus-Serie, zerstörten komplett dieses lebensfreundliche Bild mit gemessenen Temperaturen von über 480 Grad und einem Druck, der 90 Bar überstieg. Es zeigte sich, dass die Planetenwelt viel komplizierter ist, als wir uns bisher das vorgestellt haben. Und dazu waren die Raumsonden ein gutes Mittel, diese Welt zu enträtseln. Den menschlichen Anstrengungen ist es gelungen, alle Planeten unseres Sonnensystems mit Raumsonden zu besuchen, vor allen Dingen Berühmt geworden die Voyager-Sonden, die die Gasriesen ansteuerten, New Horizons, die den Zwergplanet Pluto erkundete, aber auch Asteroiden und Kometen wurden angesteuert und Bodenproben zur Erde geholt. Selbst unser Zentralgestirn, was noch ein bisschen schwieriger war zu erreichen, steht im Visier von Raumsonden. Was die Zukunft bringen wird, dazu bin ich jetzt im Gespräch mit Herrn Ulrich Köhler vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Institut für Weltraumforschung Berlin-Adlershof. Guten Tag, Herr Köhler.
Herr Höhner, ich grüße Sie.
Die Menschheit hat zu allen Planeten mittlerweile Raumsonden gestartet. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, eine ganze Armada, muss man sagen, von Raumsonden ist auch noch unterwegs zu den unterschiedlichsten Objekten in unserem Sonnensystem. Aber wie sieht dann die Zukunft aus? Wie könnte es weitergehen?
Naja, wir haben jetzt 70 Jahre Raumfahrt und die Raumfahrt ist immer besser geworden. Und das hat uns natürlich ermöglicht, die Planeten nicht nur einmal zu besuchen, sondern jetzt sehr spezielle Aufgaben auch für diese robotischen Raumsonden zu definieren. Und da tut sich natürlich im Moment eine ganze Menge. Fangen wir mal an mit den Dingen, die noch offen sind. Also die beiden äußersten Planeten Uranus und Neptun, die wurden einmal im Vorbeiflug von Viking 2 beobachtet. Und das ist natürlich ein bisschen wenig. Da würde man gerne in den nächsten ein, zwei Jahrzehnten auch wieder Raumsonden mal hinschicken, um diese Planeten und vor allem auch ihre Monde genauer zu untersuchen. Das wird sicherlich kommen. Alles, was sonst im Sonnensystem zu beobachten ist, das lässt sich heutzutage mit diesen Raumsonden wunderbar machen, die also präzise, selbst wenige hundert Meter kleine Asteroiden ansteuern können, um diese zu untersuchen. Also da haben wir eine ganze Menge Missionen, die zum Teil schon unterwegs sind und zum Teil vorm Start stehen und nächstes Jahrzehnt ankommen werden. Und da wird sich unglaublich viel tun.
Und die haben ja nebenbei auch zur Aufgabe gehabt, haben sie teilweise schon erledigt, aber auch in Zukunft Material von Asteroiden, ja auch von Kometen zu untersuchen und zur Erde zurückzutransportieren.
Das ist so praktisch die Königsdisziplin der Raumfahrt, die jetzt, wie Sie genau richtig gesagt haben, möglich geworden ist. Und da denken wir vor allem an zwei Missionen, die sich mit dem Mars beschäftigen. Zum einen die amerikanisch-europäische Mission Mars Sample Return. Seit 2021 ist ja der Rover Perseverance auf dem Mars unterwegs und sammelt eine Probe nach dem anderen und hebt die auf praktisch, bis dann Anfang der 30er Jahre eine Raumsonde kommen soll, die dann neben diesem Rover landet, die Proben übernehmen wird und mit einem Rückführmodul praktisch dann in eine Sonde gebracht werden soll, die zur Erde zurückfliegt und dann diese Proben in den USA landen wird, um dann diese Proben im Labor untersuchen zu können. Denn es eröffnet ganz andere Möglichkeiten, wenn Sie nicht nur ein kleines Gerät, das sicherlich super hoch entwickelt ist, auf dem Mars zum Einsatz bringen, sondern praktisch auf dem ganzen Stockwerk und das in vielen Einrichtungen die Proben untersuchen können. Und wenn da kein Erfolg ist bei der Untersuchung der Probe, dann holen Sie die in 50 Jahren aus der Tiefkühltruhe nochmal raus. Und damit beschäftigen wir uns eben gerade die Suche nach Spuren von Leben auf dem Mars eben. Und wenn diese Proben möglicherweise Hinweise geben, dann werden wir das herausbekommen, wenn diese Proben auf der Erde untersucht werden. Die andere große Mission, die Proben vom Mars zur Erde bringen wird, ist die japanische MMX-Mission, Mars Moons Explorer. Die soll nächstes Jahr starten, ist also schon fertig. Und die wird auf dem Marsmond Phobos landen mit einem kleinen Fahrzeug, das wir am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt zusammen mit Franzosen entwickelt haben und dann Proben eben auch nehmen wird, um diese zur Erde zu bringen.
Jetzt stellt sich natürlich aktuell die Frage, wie sicher ist das Ganze, jedenfalls bei den Amerikanern, denn da gab es ja einige Einschränkungen im finanziellen Bereich unter der Trump-Administration.
Die Mars Sample Return Mission, die war schon unter der Vorgängerregierung von Präsident Trump ein bisschen in der Kritik, weil sie immer teurer geworden ist, sodass der Senat gesagt hat, ihr habt jetzt Zeit bis Ende des Jahres 2025 die Kosten zu begrenzen auf 7 Milliarden Dollar insgesamt, das ist eine große, große Summe, weil im Grunde genommen waren die schon auf dem Weg zu 10 Milliarden Dollar. Und das ist natürlich zu viel gewesen für den Senat. Und Präsident Trump hat jetzt eben auch alle anderen Sachen bei der NASA auf den Prüfstein gestellt. Und da wird sich jetzt zeigen, ob die das hinbekommen. Es ist daran gedacht, dass man mit den privaten Raumfahrtanbietern, beispielsweise SpaceX, die Mission wieder etwas günstiger macht und sie dann vielleicht tatsächlich auch stattfinden kann. Weil die Entwicklungen sind schon so weit fortgeschritten, dass es Also schade wäre, wenn das praktisch alles umsonst gewesen wäre. Und so sind wir eigentlich doch optimistisch, dass die NASA diese Mission Ende des Jahrzehnts, Anfang des kommenden Jahrzehnts durchführen wird.
Die Amerikaner haben ja aktuell jetzt zwei Sonden gestartet, die aber erstmal zum Lagrange-Punkt 2 führen, um dann weitergeschickt werden, wenn das Startfenster sich öffnet, in Richtung Mars, um die Atmosphären zu untersuchen. Wie sieht es damit aus?
Ja, ich glaube, das ist auch etwas, was in die Zukunft weist, weil mittelfristig, und da reden wir von 1, 2, 3 Jahrzehnten, so genau lässt sich das nicht bestimmen, planen ja die raumfahrenden Nationen, also insbesondere die USA, aber auch China, mit Menschen zum Mars zu fliegen. Und da muss eben die Atmosphäre sehr genau untersucht werden, weil das Landen auf dem Mars mit dieser Atmosphäre die Eigenschaften hat, die Gefahren bergen können, weil sie sich ausdehnt, weil sie sich zusammenzieht, weil sie kälter wird, weil sie wärmer wird und so weiter. Das möchte man sehr gut verstehen, um die Astronauten, die dann möglicherweise landen werden, dass man die nicht gefährdet. Also das wird ganz bestimmt kommen. Ob das in 10 Jahren, in 20 Jahren oder in 30 Jahren der Fall sein wird, ist schwer zu bestimmen.
Und da muss man ja auch immer wieder erwähnen, dass es außer den USA ja auch noch andere Nationen gibt, wie China, die große Ambitionen haben, ebenfalls dort ihre Marssonden niedergehen zu lassen beziehungsweise den Mars zu erforschen. Indien ja auch. Ja, selbst die Vereinigten Arabischen Emirate haben ja auch eine Marssonde dort platziert. Also sind viele Nationen in der Welt an dieser Forschung interessiert?
An der Forschung, ja, beteiligen sich ganz, ganz viele Nationen. Was die Landung von Menschen auf dem Mars betrifft, sind es tatsächlich wirklich nur 2 Nationen, die in Frage kommen. Das ist, wie Sie ganz richtig erwähnt haben, China, das den Ehrgeiz hat, vielleicht 2048, wenn die Gründung des Staates 100 Jahre sein wird, dass man dann mit Menschen auf dem Mars landet. Ob das wirklich Realität wird, ist schwierig zu beurteilen, weil neben den harten Faktoren, was also Technik und Geld betrifft, gibt es auch viele weiche Faktoren, dass eben die Strahlung auf dem Mars berücksichtigt werden muss, die zur Gefahr für Astronauten oder dann eben Taikonauten, wie die Chinesen das bezeichnen, dass das schwierig werden könnte. Das muss man alles erst noch in den Griff bekommen, entsprechende Raumanzüge planen, entsprechende Aktivitäten planen und die ganzen Schutzvorkehrungen testen und überprüfen und sicher machen, weil kein Mensch möchte natürlich, dass, wenn Menschen dorthin fliegen, dass die gefährdet werden. Also das ist natürlich schon so, dass es Konzepte bereits gibt, aber wie gesagt, es muss alles erst nochmal auf den Prüfstand gestellt werden, ob das auch wirklich realisierbar ist, ob es auch finanzierbar sein wird, weil robotische Missionen, das lässt sich relativ gut und leicht durchführen und da sind die Kosten begrenzt, aber sobald eben Menschen und Menschenleben eben mit im Spiel sind, wird die ganze Sache sehr viel teurer.
Es gibt ja nicht nur den hochinteressanten Mars, sondern auch unsere inneren Planeten, nämlich Venus und Merkur. Und beim Merkur ist ja eine europäische, japanische Mission unterwegs. Und die Venus hat vor kurzem noch eine japanische Mission im Orbit gehabt. Die hat sich aber mittlerweile auch verabschiedet. Wie geht es da weiter?
Naja, der Merkur wird nächstes Jahr von der europäischen Raumsonde Bepi Colombo erreicht. Und die Raumsonde wird dann in einen Orbit gehen und mit 2 Kleinsatelliten untersuchen. Das eine ist eben der europäische Planetenorbiter, der mit 11 Instrumenten den ganzen Merkur untersuchen wird. Da interessieren uns ein paar ganz fundamentale Fragen eben, die beantwortet werden wollen. Warum der Merkur so einen großen Eisen-Nickel-Kern und so einen kleinen Gesteinsmantel nur hat, wo der Vulkanismus auf dem Merkur herrührt. Also der Planet ist ein bisschen vernachlässigt worden in den letzten 4 Jahrzehnten. Deswegen möchte man da jetzt etwas genauer nachschauen. Aber die Venus natürlich, die ist sehr interessant, unser Nachbarplanet, weil es ist ein Planet, der genauso groß ist wie die Erde. Er hat fast die gleiche Masse, er hat fast die gleichen Bestandteile, aus der die Erde besteht, aber er hat sich ganz grundsätzlich anders entwickelt. Und da möchte man eben herausbekommen, ob das da wirklich nur daran liegt, dass er etwas näher an der Sonne ist und dadurch sich Dinge anders entwickeln mussten, oder ob es dafür andere Ursachen gibt. Und da haben wir verschiedene Instrumente dafür entwickelt, für eine ESA-Mission, für eine NASA-Mission. Und das kommt ganz bestimmt als Anfang der 30er Jahre und wird bestimmt hochgradig interessante Ergebnisse liefern, weil die Venus tatsächlich auch nicht ganz uninteressant ist hinsichtlich der Frage, ob es auch dort mal Wasser Ozeane gegeben haben könnte, die heute natürlich längst verschwunden sind, weil der Treibhauseffekt die Temperaturen auf der Venusoberfläche aus 470 Grad Celsius hochgejagt hat. Aber es könnte ja zum Beispiel auch sein, dass in 50 Kilometer Höhe, das wissen wir aus Messungen früherer Sonden, die Temperaturen moderat sind und in diesen Schwefelsäurewolken bestimmte Moleküle und vielleicht sogar Mikroorganismen überleben können, die auf Leben hindeuten, selbst auf der Venus. Und das ist ganz, ganz spannend im Moment gerade.
Nun, in Russland soll ja irgendwann mal auch eine weitere Landekapsel landen, die sich etwas länger auf der Oberfläche aufhalten soll. Und dürfte mal gespannt sein, ob das nach den 30er Jahren Realität wird. Warum ist die Venus so vernachlässigt worden?
Ja, die Venus ist nicht so ganz einfach mit Raumfahrtmitteln zu erreichen. Also tatsächlich ist es einfacher, nach außen zu fliegen, selbst wenn da die Entfernungen größer und die Zeiten länger werden. Aber alles, was sie in Richtung Sonne schicken, wird von der Sonne natürlich immer stärker angezogen, je näher sie mit Raumsonden ihr kommen. Und deswegen muss man dann entsprechend bremsen oder verschiedene Orbits um die Sonne wählen, um sich da langsam anzunähern, ohne die Raumsonde zu verlieren. Und dann ist das Thermalmanagement, also das heißt nichts anderes, als dass man die großen Temperaturen für die Instrumente unter Kontrolle halten muss, die müssen geschützt werden, dass das alles nicht so ganz einfach ist. Also bei Bepi Colombo zum Beispiel, die zum Merkur fliegt, war es weniger schwierig, die ganzen Instrumente und die Raumsonde zu entwickeln, als vielmehr diese Instrumente dann vor der großen Hitze nahe der Sonne zu schützen und vor allem eben halt die Anziehungskraft der Sonne so im Griff zu bekommen, dass die Raumsonde eben dorthin fliegt, wo sie soll und nicht in die Sonne stürzt.
Nun so viel zu den inneren Planeten bzw. der Mars, der äußere Nachbarplanet unserer Erde. Aber dann kommen ja die Gasriesen. Wie sieht es damit aus? Gibt es da neue Projekte, die angestoßen werden?
Also jenseits der Marsbahn gibt es im Grunde genommen zwei große Themen, die wissenschaftlich ganz interessant sind. Das sind zum einen die Asteroiden, die ja auch hinsichtlich der Frage nach den Ursprüngen des Lebens auf der Erde eine große Rolle spielen. Also sie haben es wahrscheinlich einen Großteil des Wassers der Ozeane auf der Erde gebracht durch die Einschläge in der frühen Zeit des Sonnensystems. Aber es gibt eben immer noch eine ganze Menge Asteroiden, die auf erdbahnkreuzenden Bahnen sind und eine Gefahr darstellen für die Erde, wenn sie eben mit der Erde kollidieren. Und da gibt es eben nächstes Jahr die Begegnung der Raumsonde Hera von der Europäischen Weltraumorganisation, die untersuchen soll, was die NASA-Mission DART vor 3 Jahren eben experimentell bestätigt hat, dass man einen kleinen Körper von 170 Metern Durchmesser tatsächlich in seiner Bahn beeinflussen kann. Und das soll genauer untersucht worden mit der Mission Hera, die nächstes Jahr eben ankommt. Und dann ganz grundsätzlich eben, welchen Beitrag haben Asteroiden für die Entwicklung der Erde gespielt, vor etwas mehr als 3,5 bis 4 Milliarden Jahren etwa, ob sie das Wasser gebracht haben, ob sie organische Bestandteile gebracht haben. Und das kann jetzt eben ganz gut untersucht werden. Und da sind mehrere Missionen im Moment unterwegs, unter anderem die Mission Psyche der NASA oder die Mission Lucy der NASA, die sich mit den Asteroiden auf der Jupiterbahn beschäftigt. Also das sind ganz interessante Projekte. Und dann die Planeten selber, die weiter außen sind. Da spielt natürlich die Frage nach den Eismonden eine große Rolle, die zwar in der großen Sonnenentfernung Eiskrusten haben, die minus 160, 170 Grad kalt sind, aber unter diesen Eiskrusten Ozeane haben, die möglicherweise eben auch Lebensspuren enthalten können. Und das wollen wir eben untersuchen. Zunächst mal, ob diese Ozeane wirklich existieren. Das wird die ESA-Mission JUICE untersuchen, die 2031 am Jupiter ankommen wird. Und die NASA-Mission Europa Clipper, die sich mit dem Eismond Europa intensiv beschäftigen muss. Da sind wir auch wissenschaftlich dran beteiligt. Also das ist ein ganz, ganz heißes Thema. Und wenn wir noch weiter rausgehen, dann kommt als nächstes der Saturn. Und dort gibt es eben mit dem Mond Titan, der 5000 Kilometer Durchmesser hat, also größer ist als unser Mond, der eben auch wahrscheinlich unter seiner Eiskruste Wasser beherbergt. Und auch das soll genau untersucht werden mit der Mission Dragonfly, also einem Projekt, wo man zwar auf dem Titanmond erstmal landet, aber dann mit einer Art Drohne dann verschiedene Stellen anfliegen kann, um diese Untersuchungen zu machen.
Die Europäer haben ja schon eine Landung hingelegt mit Huygens bei der Cassini-Mission und das war sehr erfolgreich und es wäre wirklich sehr, sehr beachtlich, wenn wir da neue Daten kriegen. Vor allen Dingen würde mich die ganze Landschaft mal interessieren mit den Seen, in Anführungszeichen, die an der Oberfläche von Titan sind.
Der Titanmond ist ja schon allein deswegen interessant, weil es der einzige Trabant im Sonnensystem ist, der eine eigene Atmosphäre hat, eine richtig dichte Atmosphäre aus Stickstoff hauptsächlich, in der sich aber zum Beispiel so Sachen wie Methan und Ethan befinden, die dann abregnen zu Seen und diese Seen gefrieren im Winter und im Sommer tauen sie auf bei sehr niedrigen Temperaturen. Also das ist so ein exotischer Himmelskörper, dass der eben allein schon gerechtfertigt, dass es dorthin eine Mission gibt und das soll 2028 beginnen, das Projekt, und dann in den 30er Jahren sollen die Untersuchungen dort gemacht werden.
Ein weiterer interessanter Saturnmond ist Enceladus, denn hier wird auch spekuliert, weil er aktiv ist, weil er Fontänen ausstößt, dass da unter Umständen in den Flüssigkeiten auch organische Moleküle befinden.
Enceladus, da haben Sie recht, der ist nur 500 Kilometer groß, aber hochinteressant eben. Wir haben mit der Cassini-Mission gesehen, dass dort immer wieder durch die Verformung des Körpers, durch die Gezeitenkräfte und durch chemische Reaktionen im Inneren Druck in einem Wasserreservoir entsteht, das am Südpol dann Fontänen von Wasser ins All sprüht, das natürlich sofort gefriert und als Eis auf die Oberfläche runterrieselt. Und in diesen Fontänen hat man Hinweise gefunden, dass es eben Moleküle geben könnte, die auf organischen Ursprung hindeuten und also ein mögliches Reservoir für Leben darstellen. Und da gibt es jetzt verschiedene Konzepte, wie man das untersuchen möchte. Man möchte auch auf Enceladus landen. Das wird sicherlich nicht vor Mitte des nächsten Jahrzehnts stattfinden, also in 10 Jahren. Aber demnächst wird dorthin von der NASA, von der ESA, wird es Projekte geben, die das untersuchen sollen. Und das ist natürlich also extrem spannend, wenn man dann auf dem Eismond Enceladus landen würde und ein bisschen in die Eiskruste bohrt und möglicherweise das Wasser erreicht, um es untersuchen zu können.
Und wie sieht es dann noch mit den restlichen Planeten aus, Neptun und Uranus?
Uranus und Neptun sind tatsächlich auch vernachlässigt worden, aber sie sind natürlich auch sehr schwer zu erreichen, weil sie wirklich sehr weit einfach weg sind von der Erde. Das sind dann einfach schon mehrere Milliarden Kilometer. Aber es gibt jetzt inzwischen Überlegungen, dass man eben auch eine Nachfolgemission zu Viking 2, das war in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, dass man nicht nur vorbeifliegt, sondern eben Raumsonden hat, die dort in die Umlaufbahn gehen und die Planeten allein schon mal erkundet. Aber im Falle von Neptun beispielsweise auch diesen Mond Triton genauer untersucht, auf dem damals beim Viking 2 Vorbeiflug eben auch geologische Aktivitäten festgehalten wurden, sodass also vermutet wird auch, dass Triton unter seiner eisigen Oberfläche möglicherweise einen Ozean aus Wasser oder anderen Bestandteilen hat. Und man wissen möchte natürlich, ob das gegebenenfalls auch ein Reservoir für potenzielles Leben, für Lebensspuren ist.
Herr Köhler, wir haben jetzt über Missionen zu den Gasriesen gesprochen, aber weit draußen gibt es dann noch den kleinen Planeten Pluto, der früher der 9. Planet gewesen ist. Der hatte Besuch von der Erde mit der fantastischen Mission New Horizons, die ganz tolle Bilder und wissenschaftliche Ergebnisse geliefert hat. Aber darüber müssen wir jetzt nichts weiter sagen, denn weitere Missionen sind vorläufig nicht in den Programmen drin, die dorthin führen. Leider muss man sagen. Aber darüber hinaus gibt es Projekte, die Kometen erforschen sollen, die weit draußen auch liegen. Wie sieht es damit aus?
Nun, von den Kometen wissen wir eben, dass sie viele komplexe Kohlenwasserstoffmoleküle enthalten in ihrem Eis. Und das hat man für die kurzperiodischen Kometen, die also aus dem Kuipergürtel jenseits des Uranus und Neptun kommen, eigentlich ganz gut untersucht. Man weiß da natürlich noch nicht alles, aber es gab die Mission die den Kometen Churyumov-Gerasimenko untersucht hat von der ESA, die Rosetta-Mission. Aber es gibt ja eben auch dieses riesige Reservoir an langperiodischen Kometen, die in der Oortschen Wolke sich aufhalten, und bei Bahnstörungen kommt immer mal wieder ein langperiodischer Komet ins innere Sonnensystem. Das wissen wir natürlich vorher nicht, deswegen sind die schwer zu untersuchen. Mit Teleskopen von der Erde allein schon mal ist es schwierig, weil sie einfach nicht nahe genug an der Erde vorbeikommen, und mit Raumsonden, weil man sie zu spät erkennt, um dann eine Raumsonde losschicken zu können. Deswegen hat die ESA jetzt eine Mission entwickelt, die wird 2029 starten, um so einen langperiodischen Kometen abzupassen. Das Projekt heißt Comet Interceptor, also praktisch Kometenabpasser. Die soll am Lagrange-Punkt 2 geparkt werden, die Raumsonde. Das ist da, wo auch das James Webb Weltraumteleskop seine Position hat. Und von dort aus dann relativ schnell zu einem langperiodischen Kometen losgeschickt werden kann, wenn der im inneren Sonnensystem, also innerhalb der Jupiterbahn, auftaucht, um ihn dann aus der Nähe untersuchen zu können. Und das Tolle an dieser Mission ist, es wurde tatsächlich zu großen Teilen aus Ersatzteilen aller anderen ESA-Missionen zusammengebaut, sodass es eine relativ kostengünstige Mission ist, die einfach mal auf Wartepositionen geschickt wird und dann hoffentlich innerhalb der 12 Jahre, für die sie geplant ist, dann einen langperiodischen Kometen erreichen könnte, wenn der ins innere Sonnensystem kommt, um dessen Zusammensetzung und dessen Eigenschaften untersuchen zu können. Das ist also wirklich etwas total Außergewöhnliches, aber heutzutage ist das mit der Raumfahrt wirklich möglich.
Soweit mal ein grober Abriss, was uns in Zukunft erwartet. Wir haben natürlich in erster Linie die Mission erwähnt, wo das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt direkt oder indirekt beteiligt ist. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ulrich Köhler vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Institut für Planetenforschung Berlin-Adlershof. Herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen, Herr Höhner.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
8, 7.
Commencing countdown, engines on.
3, 2,
check ignition, 1, and may God's love be off. With you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. Stars look very different today. For here am I sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do.
Thank you. Preliminary, intermediary.
Second umbilical tower.
T-minus 4 seconds, 3, 2, 1.
Pump flight speed. Engines at maximum.
And liftoff. Holiday travel underway.
Wir kommen zur Rubrik Internationale Raumstation. Darin stellen wir alle Ereignisse vor, die in der letzten Zeit stattgefunden haben. Interessant ist, dass wir im Moment, wo wir uns unterhalten, 10 Menschen wieder an Bord dieser internationalen Raumstation sind. Ein neues Raumschiff ist gestartet worden am 27. November, Soyuz MS-28, wie wir das im Hintergrund hören. Und hierzu begrüße ich den Herrn Fellenberg von den Essener Raumfahrtinformationen. Schönen guten Tag, Herr Fellenberg.
Schönen guten Tag.
Wer sind die 10 Menschen, die zurzeit noch an Bord der Raumstation sind?
Ja, wie Sie schon sagen, noch an Bord. Es sind die Besatzungsmitglieder des alten Sojus-Raumschiffes, also MS-27, Sergei Ryschikow, Alexei Subritsky und Jonathan Kim. Dazu kommt die Besatzung der Dragon-Kapsel Crew 11, Sena Cartman, übrigens die einzige Frau an Bord, Edward Finke mit 4 Flügen, der erfahrenste Astronaut, der Japaner Kimiya Yui und der Russe Oleg Platanov. Die sollen bis zum Februar 26 dort oben bleiben und nun, wie Sie schon sagten, nach erfolgreichen Start und Ankopplung an die Raumstation Soyuz MS-28 mit den Astronauten Sergei Kuzvertsov, zweiter Flug Sergei Mikhaev und Christopher O'Williams mit jeweils dem ersten Flug. Übrigens, damit befinden sich zurzeit 3 Sergeis an Bord der Raumstation. Damit ist jetzt die neue Besatzung komplett und die Crew wird dann wieder 7 Astronauten an Bord haben nach der Landung von Soyuz MS-27, die gegenwärtig für den 9. Dezember um 5.58 Uhr unserer Zeit vorgesehen ist. Dann werden die Astronauten 245 Tage im Weltraum gewesen sein.
Nun nach einem Bilderbuch statt von Soyuz MS-28 und einer perfekten Ankopplung gab es aber etwas, was nicht auf der Normplatte stand, sondern es gab Probleme und zwar beim Start, was aber erst hinterher herauskam.
Ja, es gibt schwere Schäden an einer Serviceplattform unter der Rakete, also am Startplatz. Vor dem Start wurde die nicht wie vorgeschrieben fixiert und gesichert. Durch das Zünden der 20 großen Triebwerke der Soyuz-Rakete wurde sie quasi aus ihrer Verankerung gerissen und Teile davon, also so beschädigt, dass Teile davon in den Abgasablenkschacht geschleudert wurden. Nun steht die Reparatur an. Das heißt, aus heutiger Sicht, so wie die letzten Meldungen sind, könnte die Startrampe im März 2026 wieder in Betrieb gehen. Bis dahin ist von dieser Rampe kein Start möglich. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit, eine Soyuz-Rakete von Baikonur aus zu starten. Das betrifft natürlich vor allen Dingen die ISS. Und zwar geht es dabei vornehmlich um die Versorgung. Wir haben jetzt das neue bemannte Raumschiff dort oben. Das bleibt ja bis zum Frühjahr 26 da oben. Da ist also keine Schwierigkeit, wenn wir nicht einen Notfall haben würden. Und dann gibt es natürlich das Problem, dass wir ja die Versorgung haben müssen. Am 19. Dezember sollte Progress MS-33 Nachschub bringen. Der Start kann nun erst frühestens im März 2026 erfolgen. Die Versorgung scheint aber gesichert zu sein durch die anderen Transporter. Das wird nicht das Problem sein. Bahnanhebungen werden ja oft mit den Triebwerken der Progress-Raumschiffe gemacht. So zum Beispiel am 19. November mit Progress MS-32. Da wurde die Bahn um 2,7 Kilometer angehoben. Das muss man ja regelmäßig tun, weil sie ja auf natürlichem Wege immer weiter absinkt. Und dann gab es ja auch die Tests mit der Dragon-Kapsel SPX-33 als Demo, wie man auch mit denen das anheben kann. Und wir wissen aber, dass an Bord der Raumstation selber, des russischen Moduls, die ISS-Treibstoffe vorhanden sind, sodass also eigentlich auch da kein großes Problem auftreten wird. Gegenwärtig sind ja neben dem Progress auch ein Japaner und 2 Amerikaner, also unbemannte Fahrzeuge an Bord. Alle zur Verfügung stehenden Kopplungsstutzen und Ansetzstutzen der ISS sind damit zurzeit besetzt. Übrigens, während der Ankunft von Soyuz hatte man den Cygnus-Transporter mit dem Greifarm abgenommen. Der ist ja quasi neben der Kopplungseinheit für Soyuz positioniert gewesen. Am 24. November hat man das gemacht. Am 1. Dezember hat man ihn wieder an Unity Nadir angesetzt. Und Progress MS-31 wird nun nicht im Dezember abgekoppelt werden, sondern bis kurz vor dem Start von MS-33, also wird es wahrscheinlich bis im März an der Poisk-Station bleiben. Gegenwärtig, wie gesagt, sind alle Positionen besetzt und ich glaube, es besteht nun nicht unbedingt Gefahr für den weiteren Betrieb der ISS.
Herr Fellenberg, außer diesen Ereignissen, über die wir gerade gesprochen haben, was gab es noch über die ISS zu berichten?
Ja, natürlich neben den Forschungsarbeiten und der körperlichen Ertüchtigung, die Station in Ordnung halten, gab es vor allen Dingen Entladearbeiten auf japanischer Seite mit dem Transporter HTV-X. Unter anderem wurde eine Palette mit dem Greifarm zum EM-Modul buxiert und am 2. Dezember wurden auf der japanischen Seite 7 kleine Satelliten ausgesetzt.
Und was kommt in den nächsten Wochen noch auf uns zu?
Ja, gegen Ende des Jahres soll der Transporter Dragon mit etwa 2 Tonnen Material an Bord zur Erde zurückkehren, das heißt Wasserung im Pazifik. Und auch der japanische HTV-Transporter soll noch im Dezember von der Station abgenommen werden. Der ist ja mit dem Greifarm angesetzt worden. Er wird dann allerdings auf eine Solo-Mission gehen und noch einige Monate im Weltraum bleiben. Es ist auch möglicherweise noch ein Ausstieg auf amerikanischer Seite vorgesehen. Das wäre dann der Ausstieg oder das IWE Nummer 94 auf amerikanischer Seite. Und hier geht es darum, die letzten Vorbereitungen zu treffen zur Montage des letzten IROSA-Systems, das heißt der zusätzlichen Solarzellenflächen, ausrollbaren Solarzellenflächen. Das sind die Dinge, die jetzt noch anstehen für das Jahr 2025.
Werden wir sehen, was die Zukunft bringt und ob das alles klappt mit den Reparaturarbeiten. Kommen wir zur chinesischen Raumstation Tiangong. Und da gab es ja auch einiges zu berichten. Am 31. Oktober startete Shenzhou 21, wie wir im Hintergrund den Originalton hören. Herr Fellenberg, wie waren die Ereignisse auf der Raumstation der Chinesen?
Ja, wie Sie schon sagten, am 31. Oktober ganz planmäßig der Start von Shenzhou 21 und damit der 10. Stammbesatzung der Raumstation Tiangong. An Bord der Kommandant Zhang Lu, der bereits einmal im Weltraum war und schon 4 Ausstiege in den freien Weltraum absolviert hatte. Dann der Flugingenieur Wu Fei, mit 32 Jahren der jüngste chinesische Astronaut bisher. Und sein erster Flug ebenso wie der Nutzlerspezialist Zhang Hong Zhang, der ebenfalls seinen ersten Flug macht. 27 neue Experimente stehen auf dem Programm: Bio- und Lebenswissenschaften, Materialwissenschaften, Astrophysik und ähnliches mehr. Dann haben wir auch Ausstiege geplant für diese Zeit und alles lief eigentlich ganz hervorragend und man hat sich da keine großen Sorgen gemacht. Der Überflug 3 Stunden 28 Minuten vorn an der Station angekoppelt, das ist für eine chinesische Raumstation ein Rekord, also der kürzeste Überflug zur Station. Alles bestens, aber nun gab es ein Problem. Das heißt, die Chinesen informierten erst nach dem erfolgreichen Ankoppeln des neuen Raumschiffes darüber, dass es am alten Raumschiff, also Shenzhou 20, ein Problem gibt. Ein Kleinteil, ob nun natürlichen Ursprungs oder künstlichen, ist wohl nicht bekannt, hatte das Fenster dieser Raumkapsel getroffen, das heißt die äußere Schutzabdeckung. Jetzt war nicht ganz sicher, ob man mit diesem Raumschiff sicher landen könnte, denn beim Eintritt in die Erdatmosphäre ist ja das heiße Plasma, das diese Raumkapsel umgibt. Und wenn diese äußere Schicht dann nicht funktioniert, beziehungsweise nicht sicher genug ist, kann natürlich das Glas dort, das sind auch nochmal 3 Schichten oder 4 Schichten sogar, im ungünstigsten Falle dafür sorgen, dass es zur Enthermetisierung der Kapsel kommen kann. Man will sicher sichergehen. Und so hat man das getan, was seit langer Zeit in Vorbereitung ist für solche Fälle. Man hat ein weiteres Raumschiff unbemannt gestartet, und zwar am 25. November, Gensu 22. Das Ganze nannte sich dann Tiangong Space Station Contingency 1, also TGY-1. Das heißt, es ist das erste Mal, dass ein, wenn man so bezeichnen will, Rettungsraumschiff zur Station in China gestartet wurde. Nun hat man sich dann entschlossen, die Besatzung des alten Raumschiffes Gensu 20 mit dem neuen Raumschiff Gensu 21 zur Erde zurückkehren zu lassen. Das waren dann Chen Dong, Chen Songhui und Wang Yui, die dann zur Erde zurückgekehrt sind, und zwar am 14. November. Eine perfekte Landung des neuen Raumschiffes. Für das Raumschiff selber war es ein sehr kurzer Flug von 13 Tagen, 16 Stunden, 55 Minuten und 45 Sekunden, während die Crew den bislang längsten Flug gemacht hat, 203 Tage, 23 Stunden und 23 Minuten. Außerdem hat man 46,67 Kilogramm an Forschungsgütern zur Erde zurückgebracht. Es sieht jetzt so aus, dass man bei einem Ausstieg das genauer untersuchen will, das alte Raumschiff. Und man hat auch Reparaturmaterialien mitgeschickt, um dieses alte Raumschiff dann unbemannt, sicherlich mit sehr viel Gerätschaften an Bord, zur Erde zurückkehren zu lassen. Denn beim Start von Gensu 22 hatte man auch die Sitze voll beladen mit Forschungsmaterialien, frischen Früchten und Lebensmitteln und anderen Dingen. Also man hat das schon genutzt, auch als Transporter. Wir werden sicherlich in den nächsten Ausgaben nochmals intensiv darauf eingehen.
Soweit die Informationen zu den beiden Raumstationen. Drücken wir die Daumen, dass auf beiden Seiten das alles klappen wird, wie man sich das vorstellt. Herrn Fellenberg hören wir gleich wieder im astronautischen Tagebuch.
Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11.
Zu hören ist immer noch das Raumfahrtjournal. Wir kommen zur Rubrik Astronautisches Tagebuch. Darin stellen wir alle Raumfahrtmissionen vor, die im Oktober 2025 erfolgt sind. Hier habe ich wieder den Herrn Fellenberg von den Essener Raumfahrtinformationen an meiner Seite. Herr Fellenberg, es waren wieder reichlich Starts und sie waren alle erfolgreich.
Ja, wir hatten 25 Starts, und wer immer diese Sendung verfolgt, wird ja wissen, das war jetzt etwas zurückhaltend weltweit, denn wir hatten ja im Vormonat mit 31 Starts einen neuen Rekord für Starts in einem Monat, und dieses Mal sind auch wieder 422 Satelliten direkt ins All gelangt. Von diesen 25 Starts waren allein 15 mit der Falcon 9 Rakete. 8 wurden in China gemacht und es bleiben ganze 2 übrig für andere Anbieter. Man sieht also, es setzt sich fort. SpaceX und China bestimmen den Startmarkt in diesem Jahr. Beginnen wir mit dem ersten Jahr, einen ganzen Pulk von Starlink-Starts. Am 3. Oktober beginnen wir mit der Mission G1139 in Vandenberg an Bord einer Falcon 9 Rakete, 28 Satelliten. Übrigens sind diese Grundstufen der Rakete immer wieder gelandet. Wenn es etwas anderes gibt, werde ich noch darauf zurückkommen. Am 7. Oktober in Cape Canaveral die Mission G1059 mit weiteren 28 Satelliten, und am 8. Oktober G1117 wieder in Vandenberg mit weiteren 28 Starlink-Satelliten. Dann haben wir den ersten Start in China am 11. Oktober, eine Yinli-1-Trägerrakete vom Gelben Meer aus, von einem Schiff. Das sind einmal ein Hochleistungs-Erdbeobachtungssatellit Yilin-1KF02B07, der Bilder mit einer Auflösung von bis zu 50 cm erbringen kann, und dazu 2 Technologietestsatelliten Tianyuxing 01 und 02. Am 13. Oktober in Yiguan in China wurde der Changzheng-2D-Trägerrakete Xi'an-31. Das ist ein Erdbeobachtungstestsatellit, eine neue Optiktechnologie, eine GC-2-Kamera mit einem 2 Meter großen Spiegel soll da getestet werden. Nicht nur SpaceX, sondern auch Amazon bringt Internetsatelliten ins All, in dem Falle am 14. Oktober an Bord einer Falcon-Rakete Kuiper KF-03 mit 24 derartigen Satelliten an Bord. Am 14. Oktober ein Start in Oneinui in Neuseeland an Bord einer Electron KS-Trägerrakete Strix 5. Das ist ein SAR-Radar-Erdbeobachtungssatellit der Firma Suspektiv aus Japan. Am 15. Oktober wieder eine Falcon-Rakete in Vandenberg, und zwar die Mission SDA, das ist eine Militärbehörde, Trench 1 Layer C Mission. Das sind Kommunikationssatelliten der Firma Lockheed Martin und haben auch die Bezeichnung bekommen SDA 1664 bis 1684. Am 16. Oktober in China in Wenchang eine Changzheng 8A-Trägerrakete mit 9 weiteren Internetsatelliten Hulianwang, die GUI 12, das heißt also die Gruppe 12 dieses Hulianwang-Netzes. Am 16. Oktober ein weiterer Start, ein Starlink-Start, G1052 in Cape Canaveral mit 28 Satelliten an Bord. Am 17. Oktober ein weiterer Start von Internetsatelliten, 18 Stück an Bord des G60-Netzes mit der Bezeichnung Qianfan Yinggui, also die Gruppe 18, an Bord einer Changzheng 6A-Trägerrakete in Taiwan. In Yiguan der Start am 19. Oktober, eine Li-Jian-1-Trägerrakete brachte den Satelliten Bajistan Yaogan 02 ins All oder auch PRS-CHSI. Das ist ein Erderkundungssatellit der pakistanischen Raumfahrtbehörde Subarico mit einer Hyperspektralkamera an Bord, die vor allen Dingen Landwirtschaft und Stadtentwicklung beobachten soll. Mit an Bord der Satellit Terra X1, das ist ein Expansar-Radarsatellit der IRSAT-Konstellation in China, der aber von Malaysia genutzt wird, von TerraSpace in Malaysia. Bei Buwang 1 ist ein weiterer Satellit dieser Serie, der eben in China genutzt wird. Am 19. Oktober eine Falcon 9 Rakete in Cape Canaveral mit der Starlink-Mission G1017 mit weiteren 28 Satelliten, gefolgt von einer Falcon in Vandenberg mit der Mission Starlink G1119 am 19.10. mit weiteren 28 Satelliten. Bei diesen beiden Starts ist Folgendes noch an sehr wichtigen Zahlen. Bei dem Start in Cape Canaveral ist erstmals eine Grundstufe das 31. Mal eingesetzt worden, hat also 31 Starts und 31 Landungen absolviert. Und beim Start in Vandenberg war der 10.000. Starlink-Satellit mit an Bord, der jemals gestartet wurde. Also wir sehen schon, wenn wir die ganzen Starlink-Starts immer haben, es sammelt sich dort oben an solchen Satelliten. Gefolgt von einem weiteren Starlink-Start am 22. Oktober in Vandenberg, die Mission G11-5 mit weiteren 28 Satelliten. Eine Changzheng 5-Trägerrakete in Wenchang in China brachte am 23. Oktober den Satelliten TJS-20 ins All. Tongxing Yishu Xi'an 20, das ist ein Technologie-Experimentalsatellit, über den nichts weiter bekannt ist. Am 24. Oktober dann in Cape Canaveral ein Start einer Falcon-Trägerrakete, wo die Grundstufe nicht für eine Landung vorgesehen war und wie bei allen anderen Raketen dann nach dem Startabsturz, in dem Fall in den Atlantik, wie gesagt in Cape Canaveral gestartet an Bord, Spainsat NG2. Das ist ein Kommunikationssatellit, der Hilesat, der von Airbus gebaut wurde, immerhin eine Masse von 6.100 Kilogramm hatte und auf eine Geotransferbahn gebracht wurde, sodass die Leistung nicht mehr gereicht hat, um genug Treibstoff an Bord zu haben, um die Raketenstufe zu landen. Diese Stufe war dann insgesamt 22 Mal im Einsatz. Ein weiterer Start in Vandenberg mit einer Starlink-Mission G1112 am 25. Oktober mit 28 Satelliten an Bord. Am 26. Oktober dann der Start in Tanegashima in Japan an Bord einer H324W. Das ist ja die neue Trägerrakete Japans, diesmal erstmals eingesetzt mit 4 Boostern an der Seite und an Bord HTV-X1. Das ist der neue Transporter für die Raumstation, also ein unbemannter Transporter, den Japan einsetzt. Insgesamt sind 5.820 Kilogramm Nutzlast an Bord dieses Transporters, davon 4.070 im zugänglichen Teil, also Versorgungsgüter. Hinzu kommen mehrere kleine Satelliten, die über das Kibo-Modul der Raumstation ausgesetzt werden sollen. Ein Satellit wird nach Beendigung der Mission von Bord dieses HTV ausgesetzt werden und Außennutzlasten sind dort ebenfalls vorhanden, die entweder zur ISS gebracht werden beziehungsweise dem Test dienen, wenn dieser Transporter abgelegt haben wird. Das soll im Dezember passieren und die Solo-Mission soll dann noch bis März 2026 gehen. Ein weiterer Start in China, in Xichang an Bord einer Changzheng 3B-Trägerrakete Gaofen 1402 am 26. Oktober. Das ist ein ziviler Erderkundungssatellit zur Erstellung topografischer Übersichtsaufnahmen. Ein weiterer Starlink-Start in Cape Canaveral an Bord einer Falcon 9. Die Mission G1021 am 26. Oktober mit 28 Satelliten. Am 28. Oktober die Mission G1121 in Vandenberg mit 28 Satelliten an Bord. Am 29. Oktober G1037 in Cape Canaveral mit 29 Satelliten an Bord. Dann der bemannte Start in China am 31. Oktober, Zhenzhou 21, an Bord einer Changzheng 2FG in Yuquan. Das ist der bemannte Zubringer zur Ablösung der Crew auf der chinesischen Raumstation CSS Tiangong. Kommandant ist Zhang Lu, der seinen zweiten Flug ausführt, Flugingenieur Wu Fei. Erster Flug mit 32 Jahren, der jüngste chinesische Astronaut und der Nutzlastspezialist Zhang Hongchang, der ebenfalls seinen ersten Flug absolviert hat. Kopplung war 3,5 Stunden nach dem Start am vorderen Stutzen des Tianhe-Moduls. Und Abschluss wie Beginn des Monats am 31. Oktober eine Falcon 9 in Vandenberg, eine Starlink-Mission G1123 mit weiteren 28 Satelliten an Bord. Das waren die Starts des Monats Oktober 2025.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Herrn Fellenberg für die Übersicht.
Bitteschön.
Das soll es im Prinzip für heute gewesen sein. Eine Sache treibt mich besonders um. Das sind die 35 Milliarden, die Herr Pistorius für Weltraumrüstung für die nächsten 5 Jahre vorgesehen hat. Was könnte man alles damit machen? Vielleicht wäre es wichtiger, dass man aufeinander zugeht und miteinander redet, statt sinnloserweise Geld zu verpulvern. Ludwig Hirsch hat sich diesbezüglich auch mal vor vielen Jahren Gedanken gemacht. Ich sage Tschüss und wünsche noch eine schöne Zeit.
Eines Abends setzte sich ein alter Mann zu mir und erzählte. Weißt du, mein Sohn, irgendwann einmal, kurz nach diesem gewaltigen, allerletzten Knall, wenn es auf der Erde nur mehr große, nackte Steine gibt, mit einer fettigen, schwarzen Rußschicht bedeckt, wird ein großes, weißes, strahlendes Raumschiff landen. Irgendwo zwischen dem ehemaligen Los Angeles und dem verdampften Schwarzen Meer. Und diese fremden, hochgewachsenen Wesen werden Pillen an Bord haben, die sie uns Menschen als Geschenk überreicht hätten. So wie man immer, wenn man irgendwelche Wilde besucht, ihnen kleine Geschenke überreicht. Pillen gegen die Traurigkeit hätten sie uns geschenkt, wenn wir noch da gewesen wären. Stell dir vor, mein Sohn, sagte der alte Mann ganz traurig, wunderbare kleine Pillen gegen die Traurigkeit. Und diese fremden, hochgewachsenen Wesen werden ihr Raumschiff verlassen. Sie werden sich umsehen und sofort wissen, dass hier vor kurzem ein gewaltiger, ein allerletzter Knall war. Und dann werden sie sich kopfschüttelnd zwischen die großen, nackten Steine setzen und schwer durchatmen. Und jeder von ihnen wird schnell eine Pille gegen die Traurigkeit schlucken. Einer von ihnen wird sogar mit dem Finger in die fettige schwarze Rußschicht an einem großen nackten Stein schreiben: Wir hätten so gerne gewusst, wie du bist, wie du aussiehst, wie du sprichst, Mensch. Und dann plötzlich wird einer von ihnen was rufen. Er wird rufen, dass er was gefunden hat. Und das wird ein alter, verbeulter, kleiner Filmprojektor sein, mit einem eingespannten Film. Ja, warum nicht? Sagte der alte Mann. Und sie werden sich freuen, die hochgewachsenen fremden Wesen. Sie werden warten, bis es dunkel ist, und den Film auf ihr strahlendes, weißes Raumschiff projizieren. Und sie werden sehr staunen, denn sie werden einen Mickey-Maus-Film sehen. Einen Mickey-Maus-Film mit Donald Duck, Kater Carlo und Goofy. Und diese fremden, hochgewachsenen Wesen werden in ihr Raumschiff steigen und sagen: Sie waren lustig, diese Menschen. Sie haben lustig ausgesehen. Sie haben lustig gesprochen. Wir hätten unsere Pillen gegen die Traurigkeit völlig umsonst überreicht. Diese Geschichte hat mir der alte Mann erzählt. Ich habe nachgedacht und folgende Zeilen aufgeschrieben.